ZDF heute. Militär und Macht. Die Analyse.
Hi, ich bin Christina von Ungarn-Sternberg. Schön, dass ihr reinhört. Wir blicken dieses Mal mit Militäranalyst Hendrik Remmel auf die Lage in der Ukraine und den Vorstoß auf russischem Boden. Und da stellt sich aktuell vor allem diese Frage. Ist die Kursk-Offensive für Russlands Präsident Putin militärisch egal? Wir schauen genau in diese Region und analysieren, wie der ukrainische Einsatz auf russischem Gebiet läuft. Außerdem fokussieren wir uns auf die Region Pokrowsk im Donbass, wo russische Streitkräfte auf dem Vormarsch sind. Wenn ihr selbst Fragen oder Gedanken habt, dann schaut donnerstags um 19.30 Uhr auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Da gibt es unser wöchentliches Ukraine-Update live. Ihr findet den Stream auch in der ZDF-Heute-App. Jetzt aber erstmal die Analyse von Hendrik Remmel zur Lage in Kursk.
Diese raumorientierten Angriffe, die wir derzeit von den ukrainischen Streitkräften im Raum sehen, werden auf vier Achsen von vier Brigaden oder zumindest Teilen dieser Brigade vorgetragen. Sie sind aber auch eben räumlich begrenzt, vor allem in Anbetracht der Mittel, die die Ukrainer dort im Raum eingesetzt haben. Und dadurch ist es der russischen Armee unverändert möglich, ihren operativen Schwerpunkt in Donbass und vor allem im Raum östlich von Pokrowsk zu belassen.
Es gibt hier direkt zwei Fragen zu einer ganz aktuellen Entwicklung, die sehe ich im YouTube-Stream. Und zwar fragt Eduard Kuhnt eine Frage an Sie. Man munkelt über eine zweite Front, die Ukraine eröffnen will. Bryansk, gestern war wohl ein Test. Für wie wahrscheinlich halten Sie diesen Schritt? Und ein anderer User fragt, wie wahrscheinlich ist es, dass die Ukraine in Bryansk nur eine zweite Achse vortäuscht, weil sie weiß, dass Russland es erwartet, dann aber woanders zuschlägt?
Ja, grundsätzlich würde das ins Bild passen der Ukrainer. Also in der Regel, wenn die Ukrainer operativ offensiv werden, greifen sie immer auf zwei Achsen an. Deswegen wird jetzt in diesen Raum Bryansk besonders geschaut. In Anbetracht der eingesetzten Kräfte derzeit kann ich beobachten, dass dort lediglich eine Brigade eingesetzt wird. Gehe ich davon aus, dass es sich dort um vornehmlich Aufklärungsoperationen handelt. Und man versucht natürlich, die Russen weiter im Unklaren zu lassen, wird diese zweite Achse eröffnet. Das bindet natürlich Kräfte in der Lagebeurteilung. Und ich glaube, zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist es keine zweite vollwertige Angriffsachse, kein zweiter raumorientierter Angriff, sondern erfüllt genau diese zwei Zwecke. Einmal die bewaffnete Aufklärung durch Kampf. Also es wird dort auch gekämpft. Es sind dort auch definitiv ukrainische Kräfte vor Ort, aber eher in Zug- und Kompaniestärke, also irgendwo zwischen 30 und 150 Soldaten.
Welche Rolle spielt denn die Region für die Versorgung russischer Truppen?
Ja, sie ist nicht ganz unerheblich. Sie liegt aber vor allem in unmittelbarer Grenze zu Weißrussland. Das ist ein Raum, den die Russen selbst nicht mit allzu starken Kräften vorgesehen haben. Das ist im Grunde genommen genauso wie in der Region Kursk. Wir sehen dort nur schwache Territorialverteidigungskräfte, wehrpflichtigen Verbände. Grundsätzlich ist es für die Russen ein Problem, wenn in diesem Hinterland derartige militärische Aktivitäten durchgeführt werden seitens der Ukrainer. Aber sie bedrohen jetzt nicht nachhaltig die Logistik, denn unverändert liegt dieser Schwerpunkt der russischen Militäroperation im Osten, im Donbass. Und da werden die Versorgungswege im Norden, wenn sie denn angegriffen werden von Ukrainern, sich nicht auf den Einsatz der russischen Kräfte im Donbass auswirken.
Hier gibt es verschiedene Fragen zu dem Atomkraftwerk dort. Wladimir Putin hat der ukrainischen Armee heute vorgeworfen, einen Angriff auf die Atomanlage in Kursk versucht zu haben. Und der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA will kommende Woche das Atomkraftwerk besichtigen. Dazu gibt es hier unter anderem die Frage, erhöht der Einmarsch in Kursk nicht generell das atomare Eskalationsrisiko? Das wiederum bezieht sich, denke ich, nicht auf das Atomkraftwerk. Jetzt denke ich gerade beim Lesen. Das sind zwei verschiedene Fragen. In diesem Fall bezieht es sich auf das atomare Eskalationsrisiko, was einen atomaren Gegenschlag Russlands bedeuten würde. Und das andere ist die Frage, wie hoch das Risiko rund um das Atomkraftwerk ist. Lassen Sie uns doch damit beginnen, denn auch dazu gibt es hier im Stream Fragen.
Tatsächlich können diese Fragen durchaus zusammenhängen, vor allem wenn diese Informationen vor allem von russischer Seite in den Informationsraum hereingetragen werden. Denn dieses Spiel mit der nuklearen Angst, vor allem für die europäischen Staaten, die Unterstützerstaaten, ist für Putin und Russland allgemein ein ganz elementarer Baustein im Kampf im Informationsraum, wie man das nennt. Also der Krieg in der Ukraine wird ja nicht nur zu Land, an der Luft oder zur See geführt, sondern beispielsweise auch im Cyber- und Informationsraum. Und Russland hat in den vergangenen Jahren festgestellt, dass es dieses Spiel mit der nuklearen Angst, also entweder die nukleare Katastrophe mit einem Atomkraftwerk im Süden der Ukraine, in Saporischschja oder in der Region Saporischschja, oder jetzt das russische Atomkraftwerk in der Region Kursk, aber auch die permanente Drohung mit der Möglichkeit von der Nutzung atomarer Gefechtsfeldwaffen, immer wieder einen Effekt erzielt in den westlichen Medien, vor allem in Deutschland. Und deswegen hängt das, glaube ich, relativ eng miteinander zusammen. Mir liegen keine Informationen vor, dass die ukrainischen Brigaden derzeit das Atomkraftwerk beschießen. Das ist aus meiner Sicht auch militärisch völlig abwegig, weil es natürlich auch die eigenen ukrainischen Kräfte im Raum gefährdet und der militärische Nutzen gleich null ist. Grundsätzlich sieht die russische atomare Doktrin vor, dass bei einem Angriff auf russisches Staatsgebiet und die Gefährdung des russischen Staatsgebietes atomare Gefechtsfeldwaffen eingesetzt werden können. Aber da ja bereits die eroberten Gebiete zu russischem Staatsgebiet erklärt worden sind im Osten der Ukraine und die Ukrainer dort auch Raumgewinne erzielt haben, bin ich fest davon überzeugt, dass die Möglichkeit atomarer Gefechtsfeldwaffen, der Einsatz zwar theoretisch vorhanden ist, aber in der praktischen Umsetzung nahezu bei Null liegt. Denn Atomwaffen sind immer politische Waffen. Und solange Putin merkt, dass er im Informationsraum mit diesem Spiel der atomaren Angst, vor allem bei den westlichen Unterstützerstaaten, einen Erfolg erzielt, ist dieses Spiel mit der Angst viel, viel wertvoller als der Einsatz von Gefechtsfeldwaffen atomarer Natur.
Danke, dass Sie diese beiden Fragen zusammen gedacht und beantwortet haben, Herr Remmel. Wie kommen denn die ukrainischen Truppen voran in der Region Kursk?
Ich unterteile das mal in die taktische, operative und strategische Ebene. Auf der taktischen Ebene, also dort, wo die einzelnen Gefechte militärisch geplant und durchgeführt werden, sehen wir eine unveränderte Idee des Gefechts. Raumorientierte Angriffe auf vier Angriffsachsen von jeweils einer Brigade bzw. Teilen einer Brigade vorgetragen. Der raumorientierte Angriff unterscheidet sich zum kräfteorientierten Ansatz, wie ihn beispielsweise die Russen im Donbass fortführen, dadurch, dass bei einem raumorientierten Angriff der Angreifer versucht, geografische Schlüsselgelände zu nehmen und zu halten und dadurch ist dem Verteidiger unmöglich zu machen, das darum liegende Gelände zu halten und dadurch zum Ausweichen zu zwingen. Das heißt, diese Kräfte im Raum, die ja ohnehin schon relativ schwach sind, russischer Seite, werden nicht zwangsläufig zerschlagen. Also man greift nicht primär die russischen Kräfte an, wie beim kräfteorientierten Ansatz, sondern versucht möglichst schnell mit einem hohen Operationstempo sehr viel Raum zu gewinnen und dadurch die russische Verteidigung zum Kollabieren zu bringen. Dieses Operationstempo ist in den letzten Tagen leicht zurückgegangen, ist aber unverändert hoch. Und dadurch sind die Ukrainer taktisch in der Initiative. Operativ, also die Ebene, auf der mehrere solcher taktischer Aktivitäten aus allen Dimensionen synchronisiert werden, sind die Ukrainer immer noch leicht in der Initiative. Das liegt daran, dass sie einen sogenannten A2AD-Status aufrechterhalten können. A2AD steht für Anti-Access Area Denial. Die Ukrainer schaffen es, den Russen den Zugriff auf die Region Kursk in weiten Teilen zu verwehren. Vor allem aus der Luft, im elektromagnetischen Spektrum, aber auch in Teilen auf der Landdimension. Das führt dazu, dass die Ukrainer sich in der mit ihren Landstreitkräften, mit ihren Brigaden relativ frei im Raum bewegen können, Kräfte zusammenfassen können, neue Schwerpunkte bilden können und dadurch halt diese raumorientierten Angriffe vortragen können. Das versuchen die Russen derzeit zu verhindern, diese A2AD-Status zu durchbrechen, indem sie Gleitbomben einsetzen, Steilfeuer. Aber im Moment sieht es noch so aus, als könnten die Ukrainer sich relativ frei in diesem Raum bewegen und sind deswegen operativ auch noch in der Initiative. Strategisch gesehen muss man sagen, dass der politische Nutzen dieser Offensive glaube ich, nahezu kulminiert ist. Also Selenskyj hat jetzt in Richtung Russland die Nachricht senden können, eure Grenzen sind nicht sicher. Er hat in seiner eigenen Bevölkerung, vor allem zu den jungen, wehrpflichtigen Männern, die Nachricht senden können, ihr werdet nicht nur an die Front gebracht und in Anführungsstrichen verheizt, sondern ihr seid Teil eines militärischen Erfolges. Und er hat natürlich an seine westlichen Unterstützerstaaten durch den Einsatz von westlich geliefertem Großgerät gezeigt, schaut her, liefert uns genug Munition, genug Material und wir sind militärisch erfolgreich. Militärstrategisch glaube ich, dass dieser Angriff keinen nachhaltigen Nutzen haben wird, denn ein erhoffter Entlastungsangriff ist ausgeblieben. Die Russen haben keine substanziellen großen Kampfverbände aus ihrem operativen Schwerpunkt abgezogen. Sie machen immer noch extrem viel Druck in Donbass und deswegen ist militärstrategisch der Nutzen dieser Offensive gering bis nicht vorhanden.
Unser Reporter Henna Hebestreit war in der Grenzregion zu Kursk unterwegs, unter anderem mit Soldaten der ukrainischen Armee. Hier sind seine Eindrücke.
Also die Stimmung war hier unter dem Militär sehr schlecht. Die hat sich jetzt etwas gebessert. Ich glaube, das ist das Wesentliche, was zumindest für das Militär mit dieser Offensive jetzt herausgekommen ist.
Nun hast du auch mit russischen Kriegsgefangenen gesprochen. Wir sehen heute auf X, dass der ukrainische Präsident Zelensky schreibt, man habe den, so nennt er es, Tauschfonds wieder auffüllen können. Hier sehen wir Bilder des Militärs, wie russische Kriegsgefangene, wie russische Soldaten sich ergeben und dann in Kriegsgefangenschaft genommen werden. Was Zelensky damit meint, ist, dass Kriegsgefangene aus Russland später dann da sind, um sie gegen ukrainische Soldaten auszutauschen. Du konntest mit einigen von diesen Männern sprechen. Was haben sie dir erzählt?
Also vorab muss man sagen, es war eine geführte Tour der ukrainischen Behörden. Wir können natürlich nicht mit letzter Gewissheit sagen, dass das, was wir da erlebt haben, tatsächlich überall unter Kriegsgefangenen der Realität entspricht. Was wir gesehen haben, was man uns gezeigt hat, waren in einem ganz normalen Untersuchungsgefängnis, wo auch ukrainische Untersuchungsgefangene sind. Davon waren die getrennt, drei größere Räume. In dem einen gab es 15 Betten und 14 davon waren besetzt mit sehr jungen Leuten, Wehrpflichtige, die, ich sag mal so 19 bis Mitte 20 waren die. Ein junger Mann hat uns geschildert, dass sie wohl auf russischem Gelände von den Ukrainern umzingelt worden seien. Und dann hätte der Offizier nach kurzer Zeit gesagt, legt eure Waffen hin, ergebt euch. Einer der anderen, der hatte Wunden am Bein, erzählte uns, er hätte sich aus Scham versucht, mit einer Handgranate in die Luft zu springen, weil er, so sagte er uns das, ich meine, ich gehe mal davon aus, dass das authentisch ist, was der Mann uns da erzählt hat, weil er seiner Mutter nicht hätte entgegentreten können, weil er sich ergeben hat und seine Großeltern, die nun schon nicht mehr auf dieser Welt sind, ihm von oben zuschauen und die sollten doch bitte nicht sehen, wie er sich ergibt, wo das sein Großvater, der selber noch in Kriegen gekämpft hat, gesagt hat, Russen ergeben sich nicht. Das waren so die Stimmen, die wir so bekommen haben. Wie gesagt, die haben nach unseren Fragen freiwillig mit uns gesprochen, sie haben sich auch filmen lassen. Ob das alles authentisch ist, muss man natürlich in so einem Krieg immer mit einem kleinen Fragezeichen versehen.
Nun bist du mit deinem Team inzwischen weitergereist nach Kiew. Dort steht der ukrainische Unabhängigkeitstag bevor. Was bedeutet das für die Sicherheitslage vor Ort?
Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Also es gibt tatsächlich Warnungen, aber die gibt es rund um diesen Unabhängigkeitstag immer wieder. Ich war vor 2 Jahren auch hier und da hatte man auch mit schweren Angriffen der Russen gerechnet. Damals passierte zumindest hier in Kiew annähernd nichts. Hier gab es jetzt Warnungen verschiedener Botschaften, die ihre Leute gebeten haben, sich in Sicherheit zu bringen, weil es nicht klar sei, ob nicht doch die russische Seite diesen Unabhängigkeitstag für einen massiven Angriff nutzen würde. Wir haben aber auch die ukrainische Seite streut diese Informationen. Wir haben aber auch gehört, Kiew habe die beste Luftverteidigung in der Ukraine und Russland habe nicht mehr so viele Raketen, um durch diese Luftabwehr durchzustoßen. Das muss man sehen, das muss man beobachten. Große öffentliche Veranstaltungen an diesem Tag. Vor 2 Jahren gab es hier große Prozessionen und Militär wurde ausgestellt, erbeutete Panzer der Russen. Sind diesmal wohl nicht geplant. Es geht wohl mehr um die kulturellen Hintergründe und das kulturelle Bewusstsein, was man diesmal in den Mittelpunkt stellt. Auch der Bürgermeister Klitschko ist nicht in der Stadt, der kommt erst Montag wieder. Und es ist so eine gewisse Unsicherheit, aber vielleicht ist das auch Putins Kalkül, dass er mit dieser Unsicherheit, wieder, wie Herr Remmel eben schon sagte, arbeitet und immer im psychologischen Raum agiert und gesagt hat, ich bestimme letztendlich, wie ihr euch fühlt. Das mag so ein Moment dabei auch sein. Also wir werden es in den nächsten Tagen erleben und ich hoffe mal, dass es ruhig bleibt.
Das hoffen wir auch. Vielen Dank, Henna Hebestreit, nach Kiew in die Ukraine. Und damit schauen wir auf den zweiten Schauplatz, den wir uns heute genauer anschauen wollen, nämlich den Donbass im Südosten der Ukraine. Hier sehen wir es nochmal oben, die Region Kursk auf russischem Gebiet, über die wir gerade gesprochen haben. Jetzt haben wir gerade in Kiew mit unserem Reporter Hebestreit gesprochen und jetzt gehen wir in den Südosten nach Pokrovsk. Und wie die Lage der Truppen dort ist, dazu gibt es eine Einschätzung des ukrainischen Präsidenten Selenskyj.
Unsere Frontstellungen befinden sich vor allem Richtung Pokrovsk in unserer Region Donetsk. Wir verstehen das Vorgehen des Feindes und werden stärker. Wir haben unsere Munition überprüft und es ist sehr wichtig, dass unsere Verbündeten ihre Verpflichtungen wirklich erfüllen. Jedes einzelne Paket in Bezug auf all unsere Vereinbarungen. Das ist grundlegend für unsere Verteidigung.
Tja, und wieder bei uns im Stream ist der Militäranalyst Henrik Remmel vom GIDS, dem German Institute for Defense and Strategic Studies, dem Think Tank der Bundeswehr. Herr Remmel, wie bewerten Sie die Lage in Pokrovsk?
Ja, ganz eindeutig sind die russischen Streitkräfte dort in der Offensive. Die Angriffsachse Richtung Pokrovsk ist im Grunde genommen die südlichste von drei Angriffsachsen. Wir haben noch eine weiter nördlich im Raum Toretsk und noch eine weiter nördlich im Raum New York, westlich von oder östlich von Chassivia und östlich von westlich von Bachmut, jetzt haben wir es. Das sind die drei Angriffsachsen, auf denen die russischen Streitkräfte vor allem mit mechanisierter und motorisierter Infanterie angreifen, eine massive Feuerüberlegenheit an Artillerie haben, ihre Drohnen einsetzen können, weil sie im elektromagnetischen Spektrum überlegen sind. Sie schaffen es auf der anderen Seite, die Kommunikationskanäle der Ukrainer zu stören. Und sie sind auch aus der Luft überlegen und setzen immer wieder ihre weitreichenden Gleitbomben ein mit einer Reichweite von 60 bis 80 Kilometern. Und diese Reichweiten der Abstandswaffen nutzen sie aus, um die ukrainischen Brigaden, die dort kämpfen, immer weiter abzunutzen. Man kann sich das so vorstellen, dieser kräfteorientierte Ansatz zielt darauf ab, die abgekämpften ukrainischen Brigaden zu identifizieren, wenn sie taktisch verlegt werden, raus aus den Schwerpunkten. Und die russischen Streitkräfte legen sofort ihren Schwerpunkt dann wieder auf diese Brigade und erzwingen dadurch dann Ausweichen. Also das hat man beispielsweise bei der 31. Mechanisierten Brigade gesehen, der Ukrainer vor wenigen Wochen. Aufgrund eines Schwächemomentes, als diese 31. Mechanisierte Brigade aus Chassivia abgezogen worden ist und in ein vermeintlich ruhigeres Gebiet weiter südlich bei Toretsk verlegt worden ist, haben die Russen sofort diese Brigade wieder angegriffen und dadurch ein Momentum generiert und eine dritte Angriffsachse aufgemacht. Und das ist im Grunde genommen die Gesamtsituation dieses kräfteorientierten Ansatzes. Unverändert mit sehr, sehr hohen Feuerraten der Russen, einem langsamen, aber beständigen Operationstempo. Und die Ukrainer kämpfen mit den Problemen, mit denen sie seit Monaten kämpfen. Sie haben zu wenig Munition, sie sind unterlegen in nahezu allen Munitionsarten. Sie haben weniger Material und sie haben vor allem ein massives Personalproblem, vor allem bei der Infanterie, also das Personal, was sie brauchen, um Geländeabschnitte nachhaltig verteidigen zu können.
Ist die Versorgung von Sloviansk und Kramatorsk, wo ein Hauptquartier der Ukraine steht, bei einem Verlust von Pokrovsk in Gefahr, Herr Remmel?
Ja, ganz eindeutig. Also die Ukrainer müssen dann nicht zwangsläufig das Hauptquartier aufgeben, aber die wesentliche Versorgungsroute, die sich von Nord nach Süd in diesem Raum zieht, wäre dann de facto nicht mehr benutzbar. Und auch ein Hauptquartier in Kramatorsk würde keinen Sinn mehr ergeben, weil sie diese Verteidigungslinie einfach nicht mehr nutzen können. Also sie haben dann diese russischen Kräfte, mehrere 10.000 Soldaten im Rücken dieser Verteidigungslinie und ihnen bringt diese Linie einfach nichts mehr in dem Moment, in dem die Russen sich bei der Einnahme von Pokrovsk Richtung Norden eindrehen und diesen Raum einnehmen.
Ich sehe hier im Stream in den Kommentaren auch Fragen dazu, wie zum Beispiel die Waffenlieferungen des Westens beschaffen sind. Hier gibt es die Frage, glauben Sie, dass durch deutlich höhere Waffenlieferungen eine materielle Überlegenheit der Ukraine geschaffen werden kann und dadurch der Krieg schneller zu Ende ist? Die Frage stellen wir uns schon lange, ne?
Ja, die Frage ist, unter welchen Bedingungen endet dieser Krieg? Also er wird aller Voraussicht nach an dem Verhandlungstisch enden. Eine absolute militärische Niederlage der Russen oder der Ukrainer ist zunehmend unwahrscheinlich, weil natürlich auch die Russen jede Menge Material verlieren. Die Frage, bringt einem dieses Material, was ist immer eine Frage, schaffen es die westlichen Staaten wirklich alles zu liefern, was die Ukrainer brauchen, um eine Operation verbundener Kräfte erfolgreich durchzuführen? Also es bringt ihnen nichts, wenn sie jede Menge Kampfpanzer liefern, aber keine Schützenpanzer haben, die Infanterie transportieren kann mit den Kampfpanzern zusammen, um die Kampfpanzer zu schützen. Wenn sie keine Luftüberlegenheit generieren, wir sehen es ja jetzt gerade im Positivbeispiel in der Region Kursk, dann wird es sehr, sehr schwierig für sie, Kräfte zusammenzufassen und Schwerpunkte zu bilden. Wenn sie nicht genug elektronische Kampfmittel haben oder Drohnen, dann sehen wir, dass dieses gläserne Gefechtsfeld dazu führt, dass wir nur sehr kleinteilige Geländegewinne feststellen. Also ja, wenn wirklich alles in ausreichender Zahl vom Westen geliefert werden würde, um in allen Dimensionen eine Überlegenheit zu erzielen, dann wäre das möglich. Das sehe ich aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt schlicht und ergreifend nicht. Und es gibt gegenwärtig auch keine großen Unterstützungspakete, was jetzt das Material angeht. Und man muss sich immer vor Augen halten, wenn jetzt nehmen wir mal an, die Niederländer, Schweden und Norweger tun sich zusammen und sagen, wir liefern 500 Schützenpanzer CV90, sehr guter Schützenpanzer, dann sehen wir anhand der Historie, dass es ungefähr ein Jahr dauert, bis die ukrainischen Brigaden, die dieses System dann nutzen, ausgebildet sind, bis das Material vor Ort ist. Dann ist die Frage, gibt es genug Munition, gibt es genug Ersatzteile? Also es hängt an viel, viel mehr Faktoren als nur die reine Frage, kriegen die Ukrainer jetzt genug Material? Also das, ich kann die Frage sehr gut verstehen, aber es ist zu unterkomplex, um dann die Frage zu beantworten, gewinnt die Ukraine dadurch dann den Krieg?
Gibt es Aussicht auf eine Trendumkehr im Donbass? Was kann die Ukraine anders machen, wird hier gefragt.
Ja, sie bräuchte mindestens eine Parität der Feuerraten an Steilfeuer. Sie müsste den Russen es verwehren, ihre Gleitbomben abzuwerfen, also die Luftüberlegenheit zu brechen. Und sie bräuchte jede Menge Infanterie, im Optimalfall mechanisierte Infanterie, mit der sie die ohnehin schon relativ schwach ausgebauten Verteidigungsstellungen der Ukrainer halten können. Also die einfache Antwort ist mehr Personal, mehr Material und mehr Munition. Diese wird aber in Anbetracht der Vorschüsse der Russen, liegen nur noch 10 Kilometer vor Pokrovsk, für diese Stadt aus meiner Sicht zu spät kommen. Es wird in den nächsten Wochen zu Kämpfen um diese Stadt kommen. Dort können die Ukrainer wieder ein bisschen besser verteidigen, weil es ein urbaner Raum ist. Wir werden dann ähnliche Bilder sehen wie in Bachmut beispielsweise oder Avdiivka. Aber dass in diesem relativ offenen Gelände mit weitreichenden Beobachtungs- und Wirkmöglichkeiten die Ukrainer jetzt in den nächsten 2-3 Wochen es schaffen, diese Feuerraten auszugleichen, ist aus meiner Sicht illusorisch.
Es gibt hier auch viele Fragen zu den russischen Ressourcen. Jud Schmidt fragt über YouTube, wann sind die russischen Reserven an Personal und Material erschöpft?
Ja, das ist ja auch so eine Klassikerfrage. Ich bin kein Freund davon, Prognosen abzugeben, ob es jetzt nächstes, übernächstes oder in 3 oder 4 Jahren passiert, weil ja diese Prognosen immer die Annahme treffen, dass es ein linearer Verlauf dieser Verlustraten gibt. Das ist aber überhaupt nicht gesagt. Also es heißt nicht, nur weil die Russen jetzt gerade mit großen Offensivbemühungen Summe X an Panzern verlieren, dass sie das in den nächsten 3, 4, 5 Monaten immer noch so tun. Vielleicht fahren sie dann ganz andere Ansätze, werden wieder infanterielastiger beispielsweise. Und wir haben keine exakten Kenntnisse über die Produktionsraten in der russischen Rüstungsindustrie. Wir haben keine exakten Kenntnisse über die Unterstützungsleistungen beispielsweise aus Nordkorea und China. Also es gibt auch dort wieder sehr viele Faktoren, die diese Entwicklung beeinflussen. Fakt ist, die Russen verlieren derzeit mehr Material, als sie produzieren. Es wird einzelne Waffensysteme geben, in denen es Knappheiten gibt. Das heißt aber noch lange nicht, dass die Russen die Initiative verlieren. Denn die Russen und vor allem die russischen Streitkräfte haben sich in den letzten Jahren als sehr adaptionsfähig bewiesen. Und wenn es einen Mangel an einem bestimmten Waffensystem gibt, dann werden sie andere Mittel und Wege finden, um die ukrainischen Kräfte, und das ist die Idee dieses Krieges der Russen, immer weiter abzunutzen.
Wir haben uns jetzt im Besonderen diese zwei Kampfgebiete angeschaut. Wie sieht es denn an den anderen Frontabschnitten aus?
Ja, also die Front ist weit über 1000 Kilometer lang. Wenn wir uns jetzt jeden einzelnen Abschnitt angucken, dann bräuchten wir ein bisschen, es wird ja an über 100 Stellen gekämpft, wenn wir jetzt von der taktischen Ebene reden. Vielleicht möchte ich noch einen Raum hervorheben. Ich habe ihn vorhin schon angesprochen, dieser Nordspitze dieser natürlichen Verteidigungslinie Kupiansk. Dort bauen die russischen Streitkräfte gegenwärtig wieder neuen Druck auf. Es könnte dafür sprechen, dass der ukrainische Generalstab zeitnah mit einer Einnahme oder zumindest mit dem Kampf um Pokrowsk rechnet und man dann versucht, diese natürliche Verteidigungslinie nicht nur südlich, sondern auch nördlich zu überflügeln. An allen anderen Abschnitten ist es verhältnismäßig ruhig. Im Süden bleiben natürlich die Gefechte da, aber sie sind relativ statisch. Aus diesen Räumen haben die Russen übrigens auch Teile ihrer Verstärkungskräfte für Kursk abgezogen. Das spricht dafür, dass dort nicht allzu große Gefechtshandlungen in nächster Zeit zu erwarten sind.
Soweit Militäranalyst Hendrik Remmel vom Bundeswehr-Thinktank GIDS. Russlands Truppen versuchen also, auf die Stadt Pokrowsk vorzurücken. Und dazu bräuchten sie nicht einmal einen operativen Durchbruch. Das Abnutzen der ukrainischen Truppen und sie dann zu verdrängen, sei ausreichend, sagt Hendrik Remmel. Er rechnet damit, dass eher in Wochen als in Monaten um Pokrowsk gekämpft wird. Aktuelle Meldungen aus der Ukraine und wo an der Front was passiert, das zeigen wir euch jede Woche mit aktuellen verifizierten Bildern und Karten, donnerstags um 19.30 Uhr, unser Ukraine-Update auf YouTube und in der ZDF-Heute-App. Vielen Dank, dass ihr reingehört habt und bis zum nächsten Mal. Tschüss.